Game On.
Der DAZN Darts Podcast
mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. 5 WM-Tage liegen hinter uns. Die 9. Session ist gespielt. Es ist Sonntagnacht, 0.04 Uhr. Und diese Sonntagabend-Session war wahnsinnig intensiv. Flo Hempel gewinnt gegen Martin Schindler. Fallon Sherrock geht raus, verliert mit 2-3 gegen Steve Beaton. Und auch Johnny Clayton gegen Keane Barry hatte eine wahnsinnig große Intensität. Die checken 10 High-Finishes. Es ist echt unglaublich. Wir haben noch kein High-Finish. Es ist Triple 19, Doppel 16, Folge 89, die da ansteht. Natürlich wieder mit freundlichster Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer. Ich grüße dich, mein lieber Shorty. Und ich darf dir gleich sagen, ich habe eine kleine Überraschung für dich.
Oh, erstmal hallo. Und ja, ich pflichte dir bei, ich bin fix und foxy. Was war das für ein Spieltag heute? Und vor allen Dingen die zweite Session. Die hatte also alles, was diesen Sport so schön machte. Drama, Babe und ein unfassbar in Gold gegossener Bronze-Donis. So habe ich ihn ewig nicht spielen sehen. Boah. Hallo, hatte der in meinen Augen Angst zu verlieren und hatte dafür 3 Paar Flügel mehr. Wahnsinn.
Aber das musst du erstmal bringen. Ich glaube auch, den haben wir, was der in den ersten beiden Sätzen gespielt hat, den haben wir über Jahre hinweg nicht so gut gesehen. Was war das für eine hohe Qualität auch von Fallon Sherrock?
Ja,
Pass auf, dazu später mehr. Wir kommen ganz schnucklig in unsere Folge 89 rein. Es ist kein Robin Hood, sondern es ist ein echter Robin Vogt tatsächlich. Hör mal rein.
Es ist soweit, oh schöne Weihnachtszeit. Die Tanne im Zimmer, das Dartboard erleuchtet durch ihren Schimmer. Wir schmücken die Bäume, es beginnt wie im Träume. Trinken Bier mit viel Schäume, der Elli Pelli lädt ein. Da wirst du zum Schwein, zum Diener, zum Affen. Das kannst du kaum raffen, was Kostüme so für eine Atmosphäre schaffen. Da stehen 100 Riots, Barney Armies und wie immer Taylors. Hier ist kein Platz für Haters. Sie kommen jährlich im Trikot ihres Idols, füllen den Saal, im Netz geht's viral. On Stage fliegen Pfeile. Beim Zuschauer Reime, Lieder und Gesänge, sogar manchmal Getränke. Natürlich vor Freude in diesem tollen Gebäude. Wenn's wieder einmal gelingt, 3 Pfeile in die Triple 20 einzubetten oder einen Doppel zu checken. Russ Bray, Kirk Bevins oder Mr. George Noble. Sie schreien's in die Massen. 180! Alles ist am Ausrasten. Ein Riesenevent für Jung und Alt. Einmal gesehen lässt niemanden kalt. So lass uns hoffen, es gibt viele kolossale Spiele. Ich sage Game On und grüße alle Hörerinnen. Schöne Weihnachten und frohes Neues. Lass die oder den Besten gewinnen. Vielen Dank an meinen Lieblingspodcast. Macht bitte immer weiter so. Das macht auch ein Stückchen Darts Deutschland froh. Euer Robin. Game Shot and the Match.
Game Shot and the Match. Was für ein wunderbarer Weihnachtsdarts-Reim. Ein Gedicht, wow. Oder?
Herrlich, also das war sehr, sehr viel Schönes. Also das muss ich mir erstmal noch ein zweites oder drittes Mal geben. Also das, vielen, vielen lieben Dank. Das hatte wirklich auch Liebe zum Detail. Viele auch aktuelle die Sachen mit eingebaut. Also das ist ein Kenner. Das hat viel Spaß gemacht. Danke, Robin. Wirklich, großartig.
Robin hatte mir das offenbar wohl schon mal geschickt und ich hatte das nicht erhalten oder ist es nicht angekommen oder wie auch immer. Und dann schrieb mich seine Frau an und sagte, der hat sich so Mühe gegeben, das ist so cool und das müsst ihr euch anhören. Und dann sage ich, dann schick's mir bitte nochmal und jetzt war es diese Version.
Ja,
und
schön,
ich finde auch sensationell. Ja, das ist so ein 112er Average, so ungefähr,
den er da
eben mal gespielt hat.
Ja. Konkurrenzlos sozusagen führst du eine nicht existierende Tabelle an, die existiert nur in unserem Herzen und in unseren Köpfen und da bist du ganz, ganz weit vorne mit diesem Denken. Wir haben ja schon ein paar schöne Teaser bekommen, ein paar schöne Sprüche bekommen, ein paar schöne Intros in der Mail-In-Aktion haben wir ja schon schön gesammelt und das Ding, kann man sagen, wie gesagt, man kann nicht immer so viele Hüte aufsetzen, wie man runterreißt, weil das ist Liebe zum Detail, sowas mag ich, so diese Wortspielereien, die gefallen mir sehr gut und das passt sehr schön rein.
Und vielleicht ist es ja auch Motivation für den einen oder anderen, für die eine oder andere, sich auch nochmal hinzusetzen, uns ein schönes Intro zu schicken, um einfach auch Teil von Game On, dem DAZN Darts Podcast zu sein.
Irgendwas Mut machen, übrigens, das wäre cool.
Es ist uns echt cool, Schauti, wir sind inzwischen, wir quatschen da eigentlich nie drüber, aber gefällt mir gerade nochmal ein, wir sind jetzt fast Top 10 unter den Sportpodcasts bei Spotify. Das ist echt cool. Und irgendwie, glaube ich, haben wir auch das Potenzial, in Richtung Top 5 zu marschieren. Vielleicht nochmal die Bitte an alle von euch, sagt den Nachbarn, den Freunden, der Familie, sagt allen Bescheid, dass sie sich das anhören, damit sie zum einen die Liebe zum Darts natürlich gewinnen und wir das Ganze noch ein bisschen boostern können, wie man ja heutzutage sagt.
Oh ja.
Und zum anderen einfach, damit wir unsere Gemeinde noch ein bisschen größer werden lassen können.
Genau, und ganz ehrlich, wir sprechen auch euren Street Gang, also chillt eure Area, klebt euch den Hörer ins Ohr und chillt die Base mit uns auf der Reise ins Darts Universe. Lernen ein paar neben Marvel Superhelden kennen, die sich Snakebite schimpfen. Dann auch mit uns durch The Wall. Fliegt mit uns mit Hempel in neue Atmosphären einer Debüt-WM. Ein Wahnsinn wird dich erfassen und begleiten werden dich Elmar Paulke und Thomas Seiler auf dieser Wahnsinnsreise bei Game On. Der da so Darts Podcast, ein geiles Ding.
Geht's dir gut, mein lieber Shorty?
Ich werde angesteckt von Robin. Robin ist ein Influencer. Er hat mir was ins Hirn influenzert.
Ja, Robin ist wirklich cool. Einfach schon aufgrund des Robin Hoods. Ja. Du bist ja zu Hause wieder, Shorty, ne?
Ja.
Wir waren heute Mittagessen hier mit Dragutin und mit Robert Marjanovic. Irgendwie habe ich diese Pizzatonne, die liegt mir im Magen. Ich bin ganz schön erschöpft, ehrlich gesagt. Das war so eine Session. Du kennst das ja auch. Es gibt diese Spiele, natürlich gerade, wenn es dann so deutsche Matches sind, ne, mit Flo Hempel und Martin Schindler. Man ist selber so dabei und der Puls ist hoch und man ist irgendwie ja angespannt, ne? Also ob des Verlaufs der Partie, wie wird das sein? Und das war ein Match, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass die auf so einem Niveau spielen würden. Das war klasse, oder?
Ja, großartig, einfach großartig. Ich habe mich danach auch via Instagram gemeldet und gesagt, das war eine Werbung für den Dartsport, für den deutschen Dartsport. War eine würdige Wiederholung des Super League-Finals mit jetzt einem anderen Ausgang, aber es war ein knappes Ding und mit fantastischen Finishen von Flo Hempel, mit einem fantastischen Timing ihm weh zu tun, dem heranstürmenden und deutlich besser scorenden Schindler, kamst du nur mit diesen High-Finishen bei und das hat er fantastisch hinbekommen mit diesen 158, 156 wo es richtig wehgetan hat für Martin, wo er wirklich der bessere Scorer war und auf dem Weg war, das eigentlich in seine Richtung zu zehren. Also da muss man sagen, was für ein Debüt. Das war also wirklich kolossal. Da kann ich nur zwei Daumen hochreißen.
Ja, und dann laufen sie beide auf deutsche Musik erstmal ein. Ne? Ich glaube, für einige Engländer war das, glaube ich, ein bisschen befremdlich.
Ja, ja.
Uns hat's halt
aber
gefreut.
Martin hat auch so ein bisschen... Ne? Ja, so ein bisschen lauter, so ein bisschen. Ich dachte auch, was ist denn jetzt los hier, du?
Und das ist eigentlich ganz interessant, hat nochmal gezeigt, bezüglich des Averages, da war ja Martin eine Zeit lang deutlich vor Flo Hempel, was damit zusammenhing, dass Flo seine eigenen Anwurfslecks sehr gut spielte, dann zunächst mal die Anwurflecks von Martin, da bekam er gar nichts hin, bis zu dem Moment, wo er plötzlich 156 hat und die checkt, er schafft das Break und gewinnt den Satz, ne?
Ja.
Und dann sind auch die
158
am Ende die Entscheidung in Satz Nummer 2 und er checkt 114 zum Match. Also der spielt drei High Finishes so in die Fresse, oder?
Die tun so weh.
Und am Ende killen sie auch Martin, der dann also am Ende bei seiner dritten WM-Teilnahme auch zum dritten Mal in der ersten Runde rausgeht, nach Niederlagen gegen Simon Whitlock, Cody Harris und Flo Hempel.
Aber trotzdem kann man ganz, ganz klar sagen und nachweisen, Martin Spiel hat sich entwickelt. Hat sich gefestert, er hat Bad Timing heute gehabt, er stand jedes Mal anschlussbereit da und hat sich die Dinge abgeholt wie ein Macho. Beim zweiten Set hat er auch gedacht, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter, das auch noch. Ja, und dann merkst du genau, ist egal, was ich mache, ist wurscht, der Kerl wird immer die bessere Idee haben heute und dann nehme ich das halt hin. Das Problem für mich ist immer dann diese unwahrscheinliche Lust bei ihm zu sehen, dass er Bock hat, noch mehr zu performen, dass auch mehr in ihm drin steckt. Aber das ist so, dass irgendwie hat er entweder nie das Losglück oder er hat nie das Timing, weil der andere dann vollkommen vogelfreien Tag hat und alles trifft, was er will. Also Martin hat sich super, super verkauft, hat immer gezeigt, er ist bereit, er macht genug Druck, er hat das Spiel von Florian gefordert, der hat es ihm gebracht und hat es ihm geben müssen, um weiterzukommen und das war einfach nur ein super Spiel, ganz klasse.
Und das war auch ganz interessant, ich finde gut von der Regie, die sofort close auf das Gesicht von Martin ging, als diese hohen Finishes gecheckt waren dann von Flo. Und wo du einfach dann auch siehst, boah, die treffen dich mitten ins Herz. Das reißt dich aus deinem Fluss raus. Es ist unheimlich schwer, darauf noch zu reagieren und dann dagegen zu halten. Ne?
Das hat er auch im dritten kurz verlieren lassen. Ein, zwei Aufnahmen waren da so ein bisschen ne, nicht ganz bei der Sache gewesen und schon war dieses Leck wieder weg, ne, weil die Qualität vom Flo einfach riesig war. Ne?
Und weil so hat er den dritten riesig.
Ich versuch so, um das Wort rumzusurfen, dass ich mittendrin nur auch schlimm.
Weil es ja noch eine Phase im zweiten Satz gibt, wo Flo plötzlich Doppelprobleme bekommt. Der kriegt diesen Satz nicht zu, hat diese vielen Chancen. Und Martin stellt sich dann bei 48, geht er auf 20, damit er die Doppel 14 spielen kann und hat zwei Möglichkeiten und kriegt diese Doppel 14 nicht hin. Die ja offenbar, wie bei Menzo Soljevic, jetzt sein Lieblingsdoppel ist. Er hat sie vorher einmal getroffen. Aber das ist der Moment. Du hast ja in so einem Match, das relativ kurz ist, gibt es dann ein, zwei Möglichkeiten. Und wenn du die nicht machst, bist du raus. Und genau das ist passiert. Er hat diese zwei Darts, er kriegt keinen rein und das Ding ist damit durch.
Also für mich war es ziemlich überraschend. Ich hatte das nicht so mitbekommen, dass er auf Doppel 14 umgeschwenkt hat, weil er danach das Leck mit 16, Doppel 16 ganz normal mitnimmt. Da dachte ich, diese Bauchentscheidung ist manchmal auch ein Teufel. Ja, da reitet dich der Teufel. Ich mache jetzt ein ganz safes Ding mit 20, Doppel 14. Ja, und dann schießt du in die Doppel 11 rein und hast dir nie Gedanken gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich diese Doppel 14 mit der Doppel 9 treffe, dann muss ich auf Doppel 5 gehen. Wenn ich die Doppel 11 treffe, muss ich auf Doppel 3 gehen. Das sind zwei Doppel, die ich eigentlich nicht benutze. Mit der 16, Doppel 16 mag ich noch so Schwierigkeiten haben, komme ich vielleicht mit der Doppel 8 durch. Oder danach eben Doppel 8, Doppel 4 komme ich durch. Ich weiß nicht, ob so eine Umstellung immer notwendig sind und wenn man sie vielleicht gefunden hat, ob sie dann in so einem wichtigen Turnier vielleicht unbedingt umsetzbar sein müssen. Ob ich da nicht auf alte Tugenden vertraue und meinen 16, Doppel 16er Weg gehe. Aber das sind eben dann die Bauchentscheidungen und diesmal ist er genau auf denselbigen gefallen mit der Doppel 11 und dann die Doppel 3 nicht erwischt und kriegt den Konter. Ja, das war dann natürlich der Neckbreaker, ne?
Ja. Du lass uns mal die letzten Tage so ein bisschen Revue passieren. Also wir können jetzt sagen, wie gesagt, heute Sonntagabend, 5. WM-Tag ist vorbei. Es gab zwei Überraschungen. Ratajski ist raus, verliert gegen Steve Lennon. Ja. Obwohl der 31 Darts am Doppel vorbei wirft, das ist eine Zahl, die mir echt hängen geblieben ist, unglaublich. Ja. Trotzdem, Ratajski kriegt es nicht so richtig auf die Reihe. Stephen Bunting geht heute raus, verliert sein Match gegen Ross Smith. Das ist das erste Match, das in die Verlängerung ging. Es ist ein 4-2 im Entscheidungsset, es war eine Zweitrundenpartie. Ab da gibt es diese Two-Clear-Leg-Regel. Und was Ross Smith da hinten raus spielt, ich war mir irgendwann sicher, Bunting gewinnt das Match. Ja. Und dann geht das in diese Tiebreak-Regelung rein. Und da spielt Ross Smith in diesen zwei Legs ein 125er Average. Ja. Der checkt 167 und 102 und damit boxt er den Vorjahreshalbfinalisten raus.
Ja, ich habe das auch immer nur gehört. Ross Smith kann richtig gut Dart spielen. Und ich sage, gucke ich mir an. Und dann warte ich. Und dann gehen ein paar Jahre ins Land und denke, okay, er kann in dem Sinne gut Dart spielen wie viele, viele andere, indem er sich immer wieder qualifiziert. Aber da oben passiert einfach noch nicht viel. So, und dann hat er mal ein, zwei Schritte oben auf der Bühne gemacht und dann bringt er heute dieses Spiel aufs Tablett. Und dann denke ich, alles klar. Jetzt hat auch er diese Connection, was ich im Trainingsraum bringe und was ich auf der Bühne bringe, den Weg kürzer gemacht. Er ist schneller da, er ist schneller in seinem Spiel drin und er hat ja sowieso Selbstvertrauen für drei. Also von daher, das ist ein Ross Smith, an dem wir uns vielleicht, denke ich, so in absehbarer Zeit gewöhnen müssen, der in diesen Sphären performen kann.
Also wirklich, sehr beeindruckend. Mal wieder auch so ein Auftritt von einem Spieler außerhalb der Top 30, der echt überzeugend ist. Wir hatten schon einige Partien, wo du vielleicht im Vorfeld auch in der Vorbereitung und wir sitzen am Kommentatorenplatz und überlegen, wie wird der Tag so und denkst, Nachmittag ist vielleicht nicht so doll und dann entwickeln sich daraus Matches, an die du überhaupt nicht gedacht hast und die großen Spaß wirklich machen. Ja. Wir hatten jetzt schon zwei Neuner, Shorty.
Ja, Wahnsinn. Den einen durfte ich noch erleben.
Ja, den einen haben wir zusammen erlebt, William Borland. Ich muss den Kollegen von DAZN mal vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal den Neuner von James Wade aus dem letzten Jahr und den von William Borland mal gegeneinander schneiden. um mal zu sehen, wie unterschiedlich neun Darter sein können.
Und dann eine schöne Herzlinie drunter bauen. Ja,
was ist der Kerl steingegangen? Was war das für ein, was war das für eine Partie und für ein Auftritt? Bradley Brooks gegen William Borland. Eines der besten Matches bislang bei der Weltmeisterschaft, das so Spaß gemacht hat. Ist genau so eine Partie, die du dir vorher nicht so zurechtgelegt hast, wo wir beide nicht gedacht haben, dass die auf so einem Niveau unterwegs sind. Tolles Tempo, gute Jungs, die einfach einen tollen Dart spielen und was unheimlich Spaß macht, sich anzuschauen, ne?
Ja, absolut. Also die haben mich zu Fans gemacht, alle beide, weil das war dieses Erfrischende, so ein bisschen, sagen wir mal, ausdrucksleere Gesicht von Willy Borland, dieses völlig fokussiert sein auf das Spiel. Jeder Wurf, der geworfen wurde, war sofort vergessen. Der neue Wurf zählt. Vollkommen egal, welche Situation ist, wie schwer der Berg auch immer ist, ich renne da hoch. Weil dieses Trommelfeuer von Bradley Brooks war beeindruckend. Das war auch, diese gewisse Lust an Aggressivität hat man gesehen, wenn er gecheckt hatte, wenn er nochmal nachgegangen ist, dann hat sich seine Gesichtsmimik auf totale Aggressivität herausgeputscht, um zu sehen, wo er seine Fokus sitzt, um sich die Kraft zu holen. Und bei Willy war es einfach die pure Freude. Das war mitreißend. Das war so dieses, du hast ihm nach dem ersten Set hast du ihn lieb gehabt. Hast gedacht, na gut, hoffentlich tut er sich nicht weh. Nach dem 1-1 hast du gedacht, Alter, ist der beeindruckend. Nach dem 2-1 hast du gedacht, was steht denn hier? Bitte schön auf dem Spiel, was geht denn hier ab? Dann kommt der Konter. Und du stehst völlig in Flammen und dann spielt er dieses Ding zum Ende. Ich meine, das ist wie gemalt. Ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Das passiert. Ne? Und das ist so geil. Ne?
Ja, ich meine, das Match geht ja los mit Bradley Brooks, der im ersten Set ein 113er Average spielt. Also es geht phänomenal los und es endet perfekt, es endet überragend mit einem Neuner, wo du denkst, der fliegt gleich durch den ganzen Alley-Pelli. So, jetzt kommt der Max, jetzt hat er was zu sagen.
Jetzt ist er sauer. Ich muss mal eben eine Pause.
Was hat er gesagt?
Wiebke ist ins Bett und er sagt, das kann aber nicht sein, ich sitze hier alleine rum. Er kriegt ja nichts mehr mit. Es gibt's da wohl gar nicht. Jetzt kommt Wiebke nochmal hier angeschlittert und versucht den Hund mit ins Bett zu nehmen, damit wir das hier noch zu Ende kriegen. So das ist das stark. Leben nun mal.
Es ja, ist natürlich halt, ist das ja
der
natürlich
Podcast ist das Leben so. Ist halt eine Leidenschaft und der findet halt bei mir im Wohnzimmer statt. Und die Türen müssen auf sein, damit Max sich noch ein bisschen bewegen kann. Und deswegen tapert der hier rein und meckert das Sofa an, wo niemand liegt. Wo bist du? Ja, so ist das halt, wenn man so ein Momentchen älter ist.
Ich sitze hier übrigens in Kommentatorenkabine 11. Es ist wieder einer dieser Abende hier bei The Zone, wo inzwischen auch wirklich alle zu Hause sind. Nur noch ich hier jetzt bin und in Ruhe diese Podcast-Folge aufnehme. Mm. Wir hatten also Willy Borland und ich finde, das ist so ein Neuner-Schaute. Wir haben jetzt wirklich schon einige Neuner kommentiert. Es gibt neun Data, wo du anfangs gar nicht damit rechnest und dann steigst du relativ spät erst ein, weil du dann plötzlich realisierst, wow, jetzt sind es 5-6, ne? Und dann bist du bei der letzten Aufnahme dabei. Das war so ein Neuner, wo wir beide auch mit dem ersten Dart, mit der ersten 180 steil gegangen sind und irgendwie, man hat das ja manchmal so im Gefühl, dass da irgendwas Besonderes passiert. Du weißt nicht, dass daraus ein Neuner wird, aber man geht drauf und reitet diese Welle und dann genau. Geht er auch noch so auf. Macht
und dann kommt
Spaß.
Er da so aus dem Knick und haut diese 144 in no time raus. Zack, also du hast einmal geblinzelt, war der fertig mit der 144. Was? Okay, dann jubeln wir mal, weil er fliegt da gerade links an mir vorbei. Das war einfach nur wahnsinnig. Also auch vom Tempo her, wie der die reingenagelt hat. Diese
unfassbar. 144. Im Decider. Zum ersten Mal bei der WM spielt ein Kerl, der sein WM-Debüt übrigens spielt in diesem Match. Ja. Der sein allererstes WM-Match spielt der im Decider, im Entscheidungsleck des Entscheidungssatzes einen neuen Data. Großartig.
Und dieses trockene Interview, ne? Du weißt, dass du gerade Geschichte geschrieben hast. Ne? Ja, ich dachte mir auch so, weißt du, wenn du es jetzt machst, dann ist cool, dann steht es in den Büchern. So ganz trocken. Und das zeigt dir einfach nur, die Jungs haben heute eine andere Sicht. Ne? Es ist nicht mehr Hobby. Ne? Es ist, ich will Geschichte schreiben, ich will in Geschichtsbücher rein, ich will der Größte sein, ich will eine Karriere haben, ich will die Welt sehen. Ne? Das ist einfach super genial, wie wir gesehen werden mittlerweile, ne? als Sportart. Und diese Jungs zeigen das in einem Tempo, wo sie tatsächlich die Altherren da oben ins Schwitzen bringen, mit ihren Stiften zum Quietschen bringen und den Caller die eine oder andere Atempause abbringen. Ne?
Ja. Du, und dann am Tag danach, da war es dann eher so ein Neuner, der völlig aus dem Nichts kam. Also wenn es diese Formulierung gibt und wenn sie es zurecht gibt, dann genau für diese Situation. Die spielen sich irgendwie die Dinger in die Schuhe, es geht gar nichts und plötzlich kommt Darius Labanauskas um die Ecke und spielt neuen Darter Nummer 12. Also der von Borland war der 11. in der WM-Geschichte, das war dann der 12. Mhm. Und es war ein wahnsinns plötzlicher Moment an dieser Nachmittagssession. Und ich habe jetzt nochmal eine Statistik gelesen, es ist tatsächlich so, die Hälfte der Spieler, die Neuner geworfen haben, verlieren das Match. Und genau ja. das passiert auch Darius Lavanauskas. Kommt danach, genau. Der verliert die nächsten 4 Legs. Der spielt den Neuner ja. und verliert dann 4 Legs nacheinander, weil er offenbar geschockt ist, selber ja. überwältigt ist.
Ja. Ganz genau, ganz genau. Und das hast du ja dann eben beim James Wade gesehen, dass er das versucht hat, genau das zu kontrollieren. Weil es am Ende, wenn du wieder mit einem Profi redest, ist ja nur ein Leg. Das ist ja nur eins. Ja, klar. Und heute wird das Leck auch nicht mehr mit einem Auto bezahlt, wie noch vor 10 Jahren, weil es sonst nur noch Autos geben würde. Heute gibt's Geld dafür. Aber jetzt auch nur, wenn du 2 spielst. So, ne, was passiert ihm? Er spielt den einen und fliegt raus. Ja, klasse. Also, warm Händedruck kriegt er dafür, ne? Und das 10 Jahre später. Das ist natürlich eine Katastrophe für den Darius Lavanauskas, ne? Aber ja. das ist genau das, was wir gesagt haben, wo wir gesagt haben, der neuen Dartspieler Maras Razma, ne? Der könnte, hätte auch so ein Ding schießen können, wenn er da in die Spur gekommen wäre, ne? Also, da bin ich auch mit der Meinung, da ist die WM noch nicht fertig mit uns. Da spielt der ein oder andere noch ein knappes Ding oder ein Neuner, bis das Teil durchgeritten ist, sind wir vielleicht bei 3 oder 4 Neunern dieses Jahr. Weil wir vorher so, kurz gehalten wurden, sage ich mal, liebevoll.
Das stimmt. Gerade in diesem Jahr 2021 wurden im TV, wurde nur einer, glaube ich, geworfen.
Ja,
das
war
genau,
ganz
nämlich der von D'Souza und von Clayton in der Premier League. 2 waren es. Mhm. Vielleicht vergesse ich jetzt gerade auch einen und ich bin zu faul, das jetzt hier nochmal nachzugucken.
Ja, das macht
ansonsten
jetzt.
Schreibt uns das doch einfach. Ist doch kein Problem.
Ja, genau.
Problem.
Unter elmarpauke13@gmx.de.
Hast einen Punkt vergessen, glaube ich.
Das war eine Fleißarbeit. 6 Sätze, Seiler.
Ladies and Gentlemen, jetzt kommt Werbung. Denn auch heute gibt's präsentiert von Hülo, unserem WM-Partner, eine kleine Gabriel-Clemens-Rubrik. Hülo, die klare 1 in Sachen Augenbefeuchtung, ist ein langjähriger Unterstützer von Gabriel Clemens, was gerade zu Beginn seiner Profikarriere ein verdammt wichtiger Rückhalt war, damit er sich so entwickeln konnte, wie er sich entwickelt hat. Er, der inzwischen die Nummer 25 der Welt ist, der auch bei dieser Weltmeisterschaft an 25 gesetzt ist und das natürlich als deutsche Nummer 1. Er hat es ja im letzten Jahr geschafft, der erste Deutsche zu sein, der ein Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft erreichen konnte. Und das hat er natürlich auch in diesem Jahr wieder im Visier. Er ist einer von 4 Deutschen und wird als letztes sozusagen in diese Weltmeisterschaft einsteigen. Gaga, Weltmeisterschaft steht an. Du spielst dein Match am 23.12., am letzten Zweitrundentag und wirst es zu tun bekommen mit dem Waliser Lewis Williams oder dem Japaner Toyokazu Shibata. Kennst du einen von beiden?
Ja, Levi Williams natürlich von der Tour, klar. Und den Japaner Shibata kenne ich jetzt persönlich noch gar nicht. Ich muss jetzt wirklich mal googeln und den mal anschauen und ja.
Ja, Levi Williams ist ein junger Spieler, 19 Jahre jung oder alt, noch nicht so erfahren, wird auch seine erste WM sein, genauso wie bei Shibata. Angenehm, gegen neue Gesichter zu spielen?
Grundsätzlich, ich glaube, die Auslosung hätte mich schlechter treffen können. Und trotzdem ist halt Levi Williams auch jemand, der jetzt im ersten Jahr schon geschafft hat, sich für die WM zu qualifizieren, was auch schon richtig gutes Ergebnis ist und ich muss gut vorbereitet sein und dann werden wir sehen, was passiert.
Aber du als Favorit, der du ja bist, in so einem Moment bist schon einfach auf dich fokussiert. Ne? Du weißt selber, wenn du ein gutes Match spielst, wirst du zu einem ganz hohen Prozentsatz das Ding auch gewinnen.
Ja, definitiv. Wenn ich gut spiele und mein Spiel ans Board bringe, dann sollte das alles machbar sein und das wird mein Ziel sein.
Ja. Hast du schon mal ein bisschen weiter geguckt? Achtelfinale, wer da kommen könnte?
Nein, ich habe nicht geguckt. Ich habe es aber jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Johnny Clayton kommen könnte.
Ja. Und? Denkst du schon so weit?
Nein, aber ich glaube, Johnny Clayton muss ja auch noch ein Zweitrunden-Match bestreiten.
Das vermute ich auch, ja. Ja. Ich glaube, es ist halt deshalb ein Thema, weil das irgendwie einer der Spieler dieses Jahres war.
Ja, definitiv. Der hat ein super Jahr gespielt, hat, ich glaube, 4 Major gewonnen Und von daher einer der besten Spieler momentan auf der Tour. Und ja, wenn es zu dem Spiel kommen sollte, dann muss ich auf jeden Fall mein allerbestes spielen.
Ist die Erfahrung aus dem letzten Jahr, ich meine, hätte vor der WM gesagt, du spielst gegen Peter Wright, dann zweite Runde oder dritte Runde, ist ja auch nicht das Traumlos oder auch so eine Partie, wo man eigentlich gedacht hat, da wirst du normalerweise gegen rausgehen. Also du hast ja im vergangenen Jahr ein Ergebnis erzielt, das dem ähnlich käme jetzt, ne? Mit sollte es zum Gewinn gegen Johnny Clayton reichen.
Ja, ist ja auf der einen Seite auch ein gutes Spiel, weil ich hatte gegen Peter Wright nichts zu verlieren. Ich war der Underdog. Jeder hat damit gerechnet, dass ich verliere. Aber ja, ab und zu kann man dann halt auch mal zeigen, dass es andersrum auch geht.
Das war Werbung. Ja, Shorty, Gabriel Clemens spielt gegen Johnny Clayton, wenn er denn sein Auftaktmatch gewinnt. Clayton steht also in dieser dritten Runde, der darf nach Hause fahren erstmal wieder. Die Familie war ja auch heute da. Er hat wirklich ein ganz tolles Match gegen Keen Barry gewonnen. Auch das ist der nächste junge Spieler, der zeigt, wie gut die sind, wie schnörkellos die spielen, was für einen Standard die hinlegen. Der wirft mehr 140er als Johnny Clayton, dieser Keen Barry, mit seinen 19 Lenzen. Ja. Und es war halt so eine ganz andere Partie. Der hat sich so schwer getan gegen Royden Lamb, gegen diesen langsamen Rhythmus. Und jetzt gegen Clayton konnte er frei aufspielen, hatte nichts zu verlieren. Und da siehst du echt, was die für eine Klasse haben.
Wahnsinn,
Keen Barry führt 2-1 in den Sätzen. Das ist richtig Druck, womit Clayton umgehen muss, und der spielt es hinten wirklich hervorragend. Wie gesagt, 10 High Finishes. Keen Barry spielt 5 und Johnny Clayton spielt 5. Es ist ein Wahnsinn. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie die Top Guns, wie die Top Favoriten sich verhalten haben, ist schon eine Parallele zu erkennen. Also wir haben sie jetzt gesehen, die Top 4, ne? Wo wir beide, glaube ich, sagen, das sind für uns so die Top 4 auf den WM-Titel. Gervin Price spielt ein enges Ding gegen Richie Addhouse und ist der Erste, der ein 100-Plus-Average spielt an Tag Nummer 1. Hm. Peter Wright hat so eine Partie gegen Ryan Mickel, die gar keine Aussagekraft hat. Ich habe danach ja auch noch mit Peter Wright gequatscht. Wir haben ein längeres Interview noch für The Zone gemacht. Der war völlig entspannt. Der sagte irgendwie auch, ich kenne Ryan schon, seitdem er 12 ist. Und ich weiß, der hat die Tourcard jetzt sicher, weil er Fabian Schmutzler geschlagen hat. Und der hat es überhaupt nicht hinbekommen. Der kann viel, viel besser spielen. Der war irgendwie völlig relaxed, ne, in diesem Gespräch. Saß auch da, bevor wir dann das Interview geführt haben, noch ein bisschen gequatscht. Und was machst du Weihnachten? Und wie hoch ist euer Baum? Immer altes Thema bei Peter Wright. Und wir haben auch Van Gerven erlebt gegen Chess Barstow, der auch kämpfen musste. Da stand es auch 1-1. Und der dann auch im dritten Satz einen guten Moment brauchte und hinten raus im letzten Set ein 109er Average spielt. Also sie kamen alle in Bedrängnis, mal bis auf Peter Wright, das war zu einseitig, und haben unter Druck hervorragend gespielt. Price, alle. MVG und Clayton. Ja. Und gerade Clayton, finde ich, hat wahrscheinlich den besten Gegner gehabt. Also was der gegen Keen Barry gezeigt hat, war erstklassig.
Ja, also das hat ihn Keen Barry aber auch abgenötigt. Das war das schöne Signal quasi nach draußen hin, dieses abgeklärte Jubeln, kein Überdrehen, kein riesiges durch die Gegend springen, sondern ich bin a man on a mission. Ich hatte mir das so dann zurechtgelegt, die junge Dame, die er da eingeblendet hatte, eine tschechische Dartspielerin, wahrscheinlich irgendwie in seinem näheren Orbit unterwegs. Ich will ihm da natürlich nichts hinterher sagen, weil ich das nun nicht weiß so im Detail, aber ihr wollte ja imponieren. Das war dann so ein richtig schönes Match. Gehabe, Gockel gehabe, das Ding habe ich im Sack, so dieses yes, ganz easy, mache ich schon und so. Und dann hast du gemerkt, er kriegt Temperatur, weil Clayton den Hahn aufgerissen hat. 1-2 hinten ins Set, und dann hat Clayton auch gesagt, oh mein Gott, da sitzt meine Familie und jetzt sind sie das erste Mal in der Lage, live mir zuzugucken und alle Wellen, weil wir haben ja dann doch öfter mal den Schwenk runter gehabt ins Publikum und da war ja immer leer der Platz. Und das war ja dann für mich auch toll anzusehen, wie sie denn da mitgefiebert haben, wie sie mitgegangen sind, die Familie. Und dann eher nochmal den Gang gefunden hat, um das dann für sich zu entscheiden. Das war ein schönes Spiel von beiden und es zeigt einfach, die Jungs sind bereit. Sie stehen in den Startlöchern zu übernehmen und manche jetzt aus der Rangliste zu entfernen und da sich dann festzusetzen in naher Zukunft. Also das dauert noch 1-2 Jahre, dann verändert sich die Rangliste deutlich.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja im Vorfeld so die Annahme gehabt, passt auf, der Clayton wird es nicht hinbekommen. Der hat beim Grand Slam of Darts nicht gut gespielt, auch bei den Players Championship Finals nicht gut gespielt. Und das hat er echt korrigiert. Der hatte heute einen blitzsauberen Auftritt. Der ist da, der hat die High Finishes mitgenommen. Der hat unter Druck gut gecheckt. Das war exzellent und damit ist er jetzt auch wirklich einer der Vieren, die auf jeden Fall diese WM gewinnen können. Plus natürlich diese Überraschung, die vielleicht kommt, wo wir noch gar nicht wissen, wer sich dann auch vorne ins Feld hineinspielt. Also das war
ein paar Tage ist ja auch noch erste Runde, ne?
Ja, ja, genau.
Ist ja noch ein bisschen was zu gucken, weil wer sich so seine Fahrkarte da in den Ring wirft sozusagen, wer da wirklich was noch so wie D'Souza zum Beispiel, was er noch vielleicht an Überraschungen hat oder was dann noch so kommt aus der unteren Hälfte. Dann haben wir Dimi jetzt ja als nächsten Gegner für Flo Hempel.
Ja.
Das wird ja auch ein monströses Spiel, muss man ja sagen. Dimi haben wir ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen in Ruhe gelassen, weil der nie so richtig was gezeigt hat, sozusagen, was genau, in welche Richtung geht es jetzt? In Stabilität, er hat ja nun wirklich eine herbe Schlappe kassiert nach Fällen. Danach hat er den Corona-Fall gehabt und dann konnte er sich nicht so richtig freischwimmen. Und jetzt kommt die WM. Also es wird ein schweres Spiel, weil er auch gesehen hat, was Flo Hempel da ans Board bringt in seinem Debütjahr, nicht wahr? Also auch das ist für mich ein bisschen offener geworden. Das ist jetzt vielleicht eine Partie nicht auf Augenhöhe, aber das ist eher so 40-60 und nicht mehr so 70-30.
Ja, sehe ich ähnlich. Das muss man auch echt nochmal sagen bei Flo Hempel. Also das ist ja sein Debüt gewesen, sein erster Auftritt, wo er selber auch nicht wusste, so richtig werde ich das bestehen. Und das hat er echt wahnsinnig gut gelöst. Ne? Der wirkte konzentriert, der wirkte unheimlich gut. Eigentlich den Eindruck, den wir auch schon bei den European Darts Championship in Salzburg hatten, als er Peter Wright schlägt, als er knapp gegen Suljovic rausgeht, den Eindruck bestätigt er einfach. Der gehört auf so eine Bühne, der kann da oben performen. Und als er dann noch die 158 checkt, da konnte er selbst nicht glauben, was da gerade passiert. Aber das ist ja vielleicht auch dann genau die Fähigkeit, ne, dass du es schaffst, dich in so einen Lauf zu spielen, weil es einfach sich geil anfühlt, weil es einfach Bock macht, da oben zu sein, weil man sich wohlfühlt. Ne?
Genau, und du dann erst ganz, ganz, ganz am Ende anfängst zu denken, nämlich wenn du gecheckt hast. Und nicht vorher. Ja. Ne? Nicht vorher diese Aufholjagd oder so, jetzt bin ich da und du relaxst kurz und dann ist wieder zwei Lecks weg. Nein, wenn du den letzten gecheckt hast, dann wird gefeiert, ne? Und das kennt er. Erst wenn die Fat Lady singt, dann bist du derjenige, der jubeln darf, ne? Und das hat er drauf. Also er verausgabt sich da nicht, er verliert dadurch keine Kraft, ne? Das haben wir dann auch gesehen, wie die Aufholjagd bei dem einen Spiel war, wo es dann 2-2 am Ende war und dieses Deciding Set war der Kerl so platt gespielt, da ging gar nichts mehr. Ich komme nur leider nicht auf den Namen. Das haben wir aber bei der WM auch des Öfteren gesehen, dass Comeback-Versuche entweder im Keim erstickt wurden oder es geht wirklich bis zum Deciding Set da bei dem 3-2 am Ende, aber dann der eh geführt hat, trotzdem die Oberhand behalten hat.
Ja.
Ja, hier so mit dem Tschechen Benecki. Was Benetzky, für ein Comeback von Benetzky, oder? Das war doch der Wahnsinn. Und am Ende macht Relentless es dann doch aus, ne?
Also, Ryan Joyce, irgendwie, ganz genau.
Ne? Also ganz, ganz verrücktes Spiel auch, ne? Hätte ich nie gedacht, dass der Roman Benetzky so zurückkommt. Der hat dann ja gespielt teilweise wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut.
Ist echt ganz interessant, so wenn man dieses Best-of-Five-Sets-Format sieht, haben oft eine 2-0-Führung erlebt und dann gibt es im dritten Satz nochmal den Moment, der entscheidet, wird es ein glatter Sieg, problemlos, oder muss doch nochmal gekämpft werden, ist doch nochmal plötzlich eine Chance für den Hintenliegenden da, um sich vielleicht echt da reinzukämpfen. Mhm. In London ist Katastrophenfall ja ausgerufen worden, jetzt vorgestern, jetzt seit heute ist klar, England ist Virusvariantengebiet. Ist echt bitter, weil jetzt ab morgen, also ab Montag, musst du, wenn du aus England kommst, 14 Tage in Quarantäne. Das wird Martin Schindler total nerven mit Sicherheit, weil jetzt der konnte ja nicht mehr heute Abend noch irgendwie nach England zurück, sondern muss das morgen machen, muss in Quarantäne. Ich vermute mal, dass Flo einfach in London bleibt. Nichts anderes macht Sinn. Der will ja weiter spielen. Der hat ja Dienstag noch logischerweise seine Partie, aber wird auch vermutlich über Weihnachten einfach in London bleiben. Gaga wird es ähnlich machen. Ist für Flo vielleicht als junger Papa noch ein bisschen bitterer als für Gabriel. Vielleicht kommt ja auch seine Liebste einfach mit nach London und ist dann mit dabei, damit sie Weihnachten zusammen feiern können. Also das verändert nochmal die Situation.
Oh, ja.
Man muss wirklich sagen, irgendwie, ich raff das ehrlich gesagt nicht ganz. London ruft den Katastrophenfall aus und im Ellie Pelly sind 3000 Zuschauer und feiern eine wilde Party. Irgendwie ist das echt schräg, ne?
Ja, das fühlt sich echt schräg an, weil der selbst in den 3000 Zuschauern sind einige mit Maske, einige nicht. Was genau soll das jetzt bedeuten? Also ich habe da dann übers Fernsehen haben sie die Maskenträger gezeigt und dann, wenn sie groß aufgezeigt haben, hast du natürlich auch welche ohne gesehen, weil die wollen ja auch mal was trinken am Tisch. Die wollen ja auch mal ganz normal da sitzen. Dann darfst du die ja, glaube ich, abnehmen, oder?
Wollte ich gerade sagen. Du musst die Maske nur dann tragen, wenn du dich bewegst und wenn du in diesem öffentlichen Raum bist, wo du dir halt Getränke holst und sowas. Ne?
Ja,
wenn
dann haben sie dich nur angehabt zum Feiern. Ne?
Ja, wenn du am Tisch sitzt, kannst du
Ja, aber es fühlt sich wirklich schräg an, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ja. Also das sind ja auch wieder neue Beschränkungen. Da ist wieder alles irgendwie so ganz ruhig, die Stadt, aber da brennt der Baum. Ne? Also ich weiß auch nicht, ich hatte ja schon spekuliert, ob es da jetzt nochmal so nachträglich dann eben auch da zu Änderungen kommt, aber vielleicht wird es ja auch noch irgendeine Verlautbarung geben zwischen jetzt und dem morgigen Mittagssession. Weiß man ja nicht, was da jetzt drauf reagiert wird, weil morgen geht es ja jetzt quasi erst los oder ab 0 Uhr oder sowas.
Ja, ne? Ganz genau. Ja, ich glaube, das kann wirklich jeden Tag passieren. Ne? Jeden Tag kann diese Meldung kommen und dann ist der Laden dicht. Ich glaube wirklich, das kann ganz, ganz schnell gehen. Barry Hearn hat sich irgendwie jetzt die letzten Tage via Twitter gemeldet. Einer, der das immer schon gesagt hat, so mit der Botschaft, wir müssen mit diesem Virus leben. Wir können nicht das Land immer abschließen. Wir können nicht die Wirtschaft auf Null fahren. Wir gehen kaputt. Unsere Wirtschaft machen wir kaputt damit. Der also einfordert, die mit dem Virus zu leben und die Türen offen zu lassen. Also müssen wir abwarten, wie das passiert. Klar hat man Verständnis dafür, wenn die auch sagen würden, keine Zuschauer, ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch schön, dass die Fans da sind und tut's gut, eine gute Stimmung zu haben. Ja, war natürlich auch heute Abend bei Steve Beaton gegen Fallon Sherrock. Ja, es gab auch natürlich Buhrufe gegen Steve Beaton und das ist ja überhaupt nicht persönlich zu nehmen. Das hat Wayne Mardell irgendwie auch im Vorfeld gesagt im Match. Wenn er das jetzt persönlich nimmt, dann kann es vielleicht zum Problem werden. Wenn du aber einfach da oben stehst und sagst, mein Gott, sie ist halt Fallon Sherrock und sie ist die Queen of the Palace und sie hat irgendwie was entfacht vor 2 Jahren, was unglaublich ist und das werden die Fans jetzt wieder weitertragen, dann ist das auch in Ordnung. Und man hat es am Spiel des Steve Beaton ja auch gesehen, an der Qualität seines Spiels, dass es ihn überhaupt nicht beeinflusst hat und dass er das mit all seiner Erfahrung, der Mann spielt die 31. Weltmeisterschaft in Folge. Ja. 1992 ist es seine erste BDO-WM. Du weißt, dass Fallon Sherrock 1994 auf die Welt kommt.
Ja, wollte gerade sagen, sie ist, glaube ich, noch gar nicht so alt, wie er schon WM spielt. Also von daher hatte er das ganz genau einsortiert, wie ich gesagt habe, wie ein großer Gentleman. Ja, aber diesen Booster, wir benutzen jetzt auch Straßenjargon-Jungs, diesen Booster, den hat er eben halt aus Old Macho Days. Ich kann doch nicht gegen eine Frau verlieren. Und auf einmal kriegst du den dritten Flügel. Und er ist halt ein Weltklasse-Spieler. Und wenn sein dritter Flügel angeht, dann kriegt er auf einmal so ein Spiel hin wie heute. Weil ich glaube, das habe ich 2 Jahre nicht gesehen bei ihm, dass er so konsequent seine Chancen genutzt hat und so draufgepfeffert hat. Auf einem absolut adäquaten, auf Augenhöhe agierenden Gegner. Und auch tolle Finishes gesetzt hat zu genau der richtigen Zeit. Sie hat sich super gewehrt, hat einen klasse Fight geliefert und hat ein weiteres Mal bewiesen, dass es keine Barrieren gibt zwischen Männerdarts und Frauendarts. Es kommt tatsächlich nur darauf an, was zwischen deinen Ohren ist. Das entscheidet, wie stark du dein Spiel quasi aufziehen kannst, weil die Technik, die wirst du irgendwann erlernen durch Training, das ist klar. Du wirst es irgendwann verfeinern und dann wirst du es irgendwann so hinkriegen, dass du es wirklich immer abrufen kannst, immer, egal wo du bist, unter welchem Druck, unter Kameras oder nicht oder auf der anderen Seite des Planeten oder. Ne? Das ist wieder mal ein großer Schritt und eine Bestätigung für Frauendartsportler. Von ihr heute.
Und ich finde, wie Fallon Sherrock mit diesem Erwartungsdruck umgeht, was haben die einen Hype um Fallon Sherrock gemacht, auch diesen Einspieler, was für eine dramatische Musik, was wird die gepusht und was ist das? Das ist ja gar nicht ihre Sache, dass sie sich selbst so groß macht, sondern sie wird ja so inszeniert und zelebriert. Das ist ja Wahnsinn. Und trotzdem handelt die das. Und trotzdem kommt die so in das Match rein. Vielleicht mal noch so eine Zahl, um zu zeigen, wie stark Steve Beaton war. Da gibt er die ersten beiden Legs ab. Und wenn man mal von da an bis Ende des zweiten Satzes schaut, spielt Steve Beaton ein 110er Average mit einer 56% Doppelquote.
Wow.
So, wow. Und dann kommt ja Satz Nummer 3. Und ich glaube, das ist der Entscheider. Das ist der Satz, der diese Partie entscheidet. Den holt sich Beaton, obwohl er einen schlechteren Average als Fallon Sherrock spielt, aber da hat er ein gutes Timing. Da ist er plötzlich da und macht die Big Points und kann dadurch das Match auch wirklich in seine Richtung drehen und es am Ende gewinnen.
Ja, Also, aber wie gesagt, sie hat einen großen, großen Kampf geliefert, hat alles gegeben. Cameron Menzies da unten vor sich hin brummeln zu sehen, war auch wieder ein Genuss. Und auch die Leidenschaft, die die haben, dann abzugehen. Sie geht nach vorne, holt die Darts, die jubeln wie verrückt. Sie gehen ganz langsam wieder auf ihren Tisch zurück, als wäre es gar nichts, wo sie zurückkommt und sie sehen könnte. Also, um ihr auch Ruhe zu vermitteln, um ihr nicht zu zeigen, Mensch, du hast da gerade was Riesiges hingebaut, um ihr nicht noch mehr Druck zu geben, sondern ey, alles ist cool, wir sind hier ganz easy, mach du da mal weiter, mach mal. Ne? So, also schön zu sehen, wie auch da das Zusammenspiel so ist, weil manche ja doch frenetisch abfeiern und da so durch die Decke gehen, dass du dir da oben auf der Bühne Sorgen machst, ob der sich da unten verletzt beim Jubeln. Also das gibt's auch, ne? Aber das war wirklich cool, ja. Wirklich.
Du, beim 2-2, als Fallon Sherrock dann Ausgleich zum 2-2, ist der Vater ganz schön steil gegangen. Das war ja der Papa, ne? Mein lieber Scholli, da ist er aber hochgesprungen. Und auch nur kurz, ne? Er springt auf, weil das nicht aushält und setzt sich auch schnell wieder hin, weil er, glaube ich, sich schon dessen bewusst ist, dass das auf seine Tochter wirken wird. Also er versucht ruhig zu bleiben, zusammen mit Cameron Menzies. Sie wollen versuchen, cool zu bleiben. Ne?
Ja. Genau.
Aber Fallon Sherrock ist raus, schaut ihr. Das ist jetzt auch, ne? Die Geschichte ist damit durch. Ich habe es auch im Kommentar gesagt, da ist der Sport auch brutal. Da wird die gefeiert und gefeiert und gefeiert und gefeiert. Dann verliert sie es und dann geht sie von der Bühne, dann gibt es auch kein Interview mehr, da ist sie raus und dann war es das.
Ja, so hart wie das ist dann die kalte Schulter. Das ist dann die kalte Schulter der Szene, ne? Aber sie weiß ja, wie das Geschäft läuft. Sie macht dann ein Jahr professionelles Business, in dem sie einen unglaublichen Leistungsdruck aushält, indem sie in diesem Harlem Globetrotter-Truppe quasi durch England reist und da exzellente Shows abliefert mit einer Top-Qualität an Dartspielen, weil diese Jungs spielen dort oben gegeneinander, sie spielen nicht gegen die Zuschauer. Ne, also normal sind so auf Exhibitions, dass du dir ein, zwei Spiele irgendwie gegen einen Superstar dann erkaufen kannst für Charity oder einfach über ein Turnier gewinnen kannst und dann hast du mal die Chance gegen Michael van Gerwen zu spielen oder gegen Fallon Sherrock. Aber die haben den Zirkus so, dass sie 8 Spieler haben und dann spielen sie alle gegeneinander. Das heißt, Fallon spielt gegen Michael, dann nächste Woche spielt sie gegen Gerwen, nächste Woche spielt sie gegen Steve Beaton, die Woche drauf gegen Daryl Gurney. Sie hat also ein Umfeld um sich herum, wo jedes Mal Leistung gefordert wird. Und das hat sie jetzt ein Jahr lang durchgemacht. Und nun kommt sie zu der WM und hat einen blendend aufgelegten Steve Beaton, kann das aber professionell handeln und kriegt ein 3-2 hin, absolut achtbar. Ja, aber Steve Beaton wie entfesselt und dann auch konsequent, weil er genau weiß, mache ich einen Fehler, schmeißt mich diese Frau aus dem Turnier. Ja. Und das war einfach nur zum Händeklatschen.
Und er sagte danach im Interview, dass er echt erschöpft sei, dass er einfach exhausted sei, dass das unheimlich anstrengend für ihn gewesen wäre. Das ist echt natürlich auch eine Belastung. Der ist inzwischen ja 57 Jahre alt, der Bronze Adonis, der ist das stolze Baujahr 64. Mal sehen, wie lange der sich echt da oben noch halten kann. Einer, der ein paar Jahre jünger ist, ist Fabian Schmutzler.
Ja,
mit seinen 16. Lass uns auch da vielleicht noch kurz drüber sprechen, auch wenn das jetzt ein, zwei Tage zurückliegt. Sein Auftritt gegen Ryan Mickel. Wir haben den Auftritt beide als gut. Nicht überragend, aber das war einfach gut, was er gemacht hat. Ja. Als 16 Jahre junger Kerl im Alley-Pally mit all dem, was es zu handeln gilt, hat er es verloren. Er hat es auch verdient, glaube ich, verloren. Ryan Mickel war einfach einen Ticken besser.
Ja.
Aber er hatte Chancen. Ne? Er hätte die doppelt, glaube ich, getroffen in diesem einen oder zwei, in diesem anderen Moment. Dann wäre sogar ein Sieg drin gewesen.
Also der Ryan Mickel hatte also auch ein feines Händchen, der hat jetzt diverse Dinge mit dem letzten Dart beendet, wo unser Fabian auf Check steht und wartet, dass er nochmal die Chance bekam. Und da hat er auch das eine oder andere Set um die Ohren gekriegt, weil Ryan Mickel mit dem letzten Dart eben dann doch das Doppel getroffen hat. Da war schon so ein bisschen Hoffnung drin, aber so war es eben der kleine Ticken besser, das kleine bisschen höher, was Ryan Mickel gesprungen ist. Aber Fabian geht mit guten Gedanken nach Hause, hat eine 180 performt auf der größten Bühne der Welt, hat sich gut verkauft und gegen Ryan Mickel, der jetzt selber so den Drang hatte, endlich mal nach seinem vierten Anlauf auch sein eigenes Spiel mal zu gewinnen. Ja gut, das passiert halt. Aber ich glaube, Fabian hat sich 0,0 irgendwie zu rechtfertigen oder vorzuwerfen. Der hat einfach ein tolles Spiel gemacht und das genau das haben wir ihm ja auch im Vorfeld immer wieder nur gewünscht. Und so hat er es, glaube ich, auch in dem Interview, das du ja auch noch führen durftest, noch mal kurz erwähnt, ne, dass er wirklich mit guten Gedanken nach Hause geht, oder?
Ja. Ich glaube, der hat realisiert, dass das eine Erfahrung ist, die ihm niemand mehr abnehmen kann. Mhm. Die wird er sein Leben lang behalten, egal was jetzt passiert, egal in welche Richtung seine Karriere verläuft, ob er das versucht als Profi oder auch nicht. Er war im Alley-Pally. Er war als einer der jüngsten Spieler überhaupt im Alley-Pally und das Ja, war großartig. Wir hatten das ja schon auch im Vorfeld mal gesagt. Man merkt, das war auch so das Interview vor seinem Match. Man merkt, wie sensibel und aufmerksam der diesen Moment wahrnimmt. Ne? Der erzählt so ungefähr, wie es riecht. Da oben ist es warm. Und beschreibt dir das unheimlich detailliert und sehr genau. Das finde ich cool, wie bewusst er das alles da aufsaugt und mitnimmt und für sich auch einordnet. Also Fabian Schmutzler, man muss echt gucken jetzt einfach, was kommt. Der Kerl hat Talent. Ich glaube, der hat vor allem auch gezeigt, er kann es auf einer großen Bühne. Er wirft seine 380er, er spielt den 90er Average. Das zeigt einfach, da gehört er offenbar auch hin, das hat er drauf. Und mal gucken, wohin die Reise am Ende geht bei ihm. Der spielt noch echt nicht lange Darts, das darf man nicht vergessen. Er spielt seit 2-3 Jahren Darts und ist im Ellipeli. Das ist so abgefahren, ne?
Ja, das ist genau das, ne? Es ist genau das, was wir eben sollen. Wir hatten genug warnende Beispiele, den Leuten jetzt irgendwelche Weltkarrieren vorzuschlagen, vorzuwerfen, herbeizuhoffen. Wir sollten den Jungs einfach das Tempo geben, weiterhin sich zu entwickeln. Wir haben es Gaga gegeben, wieso geben wir es nicht allen anderen, die weiterhin sich durch diese Tour kämpfen und für unsere Land die Fahne hochhalten in dieser Sportart. Also Fabian Schmutzler wird auch sein Tempo finden. Der hat jetzt einen der größten Momente erlebt in einer Zeit, wo andere 20 Jahre darauf hinarbeiten. Ja, also das ist einfach beneidenswert, aber es kann einen halt auch erschrecken oder beschäftigen und antreiben, das immer wieder erreichen zu wollen. Und das sollte der möglichst beste Fall sein, ihn anzutreiben, im positiven Sinne da wieder hinzuwollen, um dieses Gefühl wieder zu erleben. Aber es sollte ihn im Gegenteil nicht erdrücken und irgendwie jetzt als Messlatte dienen, weil dieser Erfolg kommt für andere Leute nach 10 Jahren. Die kämpfen und kämpfen und kämpfen und sind dann endlich da. Und bei ihm ist es sehr früh passiert, sollte ihm nicht unter Druck setzen, dass es jetzt der Maßstab ist, dass es immer zu passieren hat, sondern dass er einfach weiterhin Spaß an dem Sport hat und weiterhin versucht, sein Bestes zu geben. Und da werden sich Chancen ergeben und da wird sich der Feinschliff ergeben und da kommt dann die Karriere zustande. Die Karriere geht nicht von heute und morgen ist die Karriere da. Das geht eben in den seltensten Fällen.
Er wird auf jeden Fall die Qualifying School spielen, das hat er ja auch im Interview gesagt und dann schaut er einfach mal, was passiert. Apropos Tourcard, das ist immer noch nicht entschieden, ob Max Hopp im nächsten Jahr die Tourcard hat, ist ein ganz enges Ding. Jetzt mal aus der Sicht von Max Hopp ist es eigentlich ein bisschen doof, dass Martin verloren hat, weil jetzt auch noch Florian Hempel theoretisch, wenn er denn den Dimitri Vandenberg bezwingt, vielleicht ihn auch noch verdrängen kann, also vor ihn klettern kann. Hängt einfach davon ab, wie viel Preisgeld er einspielt. Das ist ganz eng. Also entweder wird Max auf Rang 63, 64 oder eben 65 landen. Mit 65 bist du raus, mit 64 bist du dabei.
Ja, das ist eine Katastrophe für ihn. Da ist jetzt Fingernägel kauen angesagt und jeden Tag kannst du neu rechnen, ne? Weil auf irgendwo kommt auf einmal noch eine Chance her, auf die du heute noch gar nicht geguckt hast, ne? Weil, wie gesagt, das ist die WM der Überraschung, das ist die WM der Leute, die aus jeder Position der Rangliste in 100er Everett spielen können mittlerweile. Das ist total crazy, in welcher Länge sie das mittlerweile können. Das ist nicht nur mal eben ein Leck oder ein Set, sie können es 3-4 Sets lang. Ich meine, die Anforderungen werden höher, ist klar. Aber es geht dann auch um Dinge wie Tage. Tagesform etc. Jetzt lass einen Van Gerven 6 Tage brillant spielen und am 7. Scheiße. Das kann passieren. Ja, also da ist alles möglich in dieser WM und das macht die Sache für Max nicht eben einfacher, da irgendwann mit beruhigt zu sein, so jetzt bin ich durch damit, jetzt kann mich keiner mehr cashen. Verdammte Tat. Das ist ein aufregendes Jahr für den Herrn Hopp.
Ja, absolut. Ich habe jetzt auch gerade nochmal dieses Live-Ranking hier aufgerufen und sehe gerade, also Keane Barry, hätte der zum Beispiel jetzt Clayton geschlagen, wäre der auch von Platz 71, wo er im Live-Ranking bereits schon steht, als 85. der Weltrangliste im normalen Ranking, der wäre jetzt schon vor Max gesprungen, gewinnt Flo Hempel noch das Match gegen Dimitri Vandenberg, springt der auch vor Max. Also es ist unheimlich umkämpft da, wer die Tourcard tatsächlich über die Rangliste bekommt und wer eben nicht. Noch eine richtig nette Geschichte und dann glaube ich, sind wir auch durch heute mit Folge 89, ist, dass Papa und Sohn Smith bei dieser WM dabei sind. Kai Smith, 19 Jahre jung, ist rausgegangen. Vater Raymond hat Jamie Hughes geschlagen, der uns richtig gut gespielt hat. Jamie Hughes haben wir ja auch lange nicht gesehen. Der hatte diese OP im Januar dieses Jahres, war dann erst im März zurückgekommen. Ich glaube, UK Open waren sein erstes Turnier. Und der hat gut gespielt, aber der Guru, der Vater Smith, Vater Schmitz, der hat es gemacht und ist auch in der nächsten Runde und ist noch drin im Turnier. Gab es ja noch nie, ne? Dass ein Vater und Sohn sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Irre Geschichte.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja klasse, dass sie das Hobby so cool teilen. Ich fand auch die Darts-Auswahl, die sie da hatten mit ihren Shotguns da, die sie da sich für beide gegönnt haben, die sahen sehr eigentümlich aus, also sehr auf die zugeschnitten. Das ist also schön zu sehen, wo in Oceanic quasi, wo da der Bob, der Frosch die Locken hat, was da passiert. Da ist alles ein Warrior, ein Dragon oder halt irgendwas Mystisches. Ne? Also irgendwie ist das schon eine coole Geschichte bei den Jungs jetzt. Vater und Sohn, ja, das ist beneidenswert. Also das ist
ja, finde ich auch. Das ist echt schön. Ja, auch einfach gerade der Vater, auch finde ich, der Guru, ein guter Typ, der wie so ein kleiner Buddha wirkt mit aller Ruhe, aber dann auch explodiert auf der Bühne und steil geht, wenn er gute Momente hat. Das ist also echt gut. Ja, du, die zweite Runde wird ja noch gespielt bis zum 23. Wir hatten es ja eben schon gesagt, Gabriel Clemens spielt tatsächlich am letzten Zweitrundentag dann auch endlich seine Partie. Dann ist am 24., 25., 26. ist Pause. Am 27. geht es dann weiter mit der dritten Runde der Weltmeisterschaft. Und dann hören wir uns ja auch schon wieder hier bei Game On, unserem super-duper Lieblings-Darts-Podcast.
Yes, yes.
Du, ich würde sagen, Shorty, ich bin reif für die Inseln, also reif fürs Bettchen.
Yes.
Hab noch ein bisschen Autofahrt vor mir. Und ich wünsche dir noch schöne Tage. Du ziehst dir das ja alles schön auf der Couch rein, Füße hoch und kannst das schön genießen. Wir versuchen das logischerweise auch zu genießen, sind gespannt. Barney wird morgen spielen. Das ist dann auch schon natürlich der Tag, bevor diese Game-On-Folge also gesendet wird. Aber wir sind gespannt jetzt auf ein paar große Namen einfach noch. Es könnte ja dieses Zweitrunden-Match von Cross und Barnefeld geben. Mal gucken, was James Wade macht. Natürlich Dienstagabend am Game-On-Tag abends das Match von Flo Hempel. Schafft er es tatsächlich jetzt und vielleicht mit der Überraschung auch Dimitri Vandenberg zu schlagen? Man muss es ihm wirklich zutrauen. Also die WM, sie macht einfach großen Spaß, muss man echt sagen. Es ist jedes Jahr das Gleiche irgendwie. Dieser Riesenbatzen, natürlich Arbeit auch und viele, viele Stunden kommentieren. Aber es ist auch einfach ein geiles Event. Und es macht, es hat eine große große Faszination einfach, ne?
Ja, es nimmt immer mehr Fahrt auf, ne? Es fing so ein bisschen an, okay, es ist jetzt WM-Zeit, ne? Du hast dich jetzt zu freuen. So, und irgendwie, so, leck mich am Arsch, es ist WM, ich freue mich jetzt. Ne? Da bin ich jetzt, ne? Zu Anfang, du hast dich jetzt zu freuen, los geht's so. Und dann, jetzt habe ich einfach Bock drauf. Jetzt nehmen die Spiele mich mit, weil sie aus völlig überraschenden Ecken kommen. Und wie gesagt, Lucky D, kann man nur gratulieren, was für ein goldener Moment, ne? Schade, dass es eben dann nicht ganz gereicht hat, um das Spiel auch zu gewinnen. Das ist die traurige Sache, aber das ist auch wieder so ein Moment, was dir keiner wegnimmt. Ne? Du hast als Erster aus deinem Land Neuner gespielt auf der größten Bühne der Welt. Ne? Das nimmt dir auch niemand mehr weg. Ne? Das gibt ja ganz andere Wertschätzungen. In anderen Ländern sind andere Dinge interessant und Ducky Lee ist da sowieso schon Nationalheld in der Sportart. Ne? Also das hat nur seinen Status untermauert, ne? Und das muss man mal absolut so nehmen. Und da kann man nur gratulieren. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großartiger Moment. Also das kann man selber so gar nicht nachvollziehen, weil auf der Bühne bei der WM am Neuner so nah dran gewesen zu sein, nein, da habe ich keine Erfahrungswerte.
Und ich auch nicht.
Also jetzt bin ich wieder ein bisschen glücklicher.
Eine gute Nacht und ihr zusammen habt eine gute Woche, genießt die WM, habt schöne Weihnachtstage und wir hören uns dann nach Weihnachten hier wieder bei Game On. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.
Game On! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.